So spricht der Herr, der König Israels, und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich? Seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündigt und dir angekündigt? Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels. Ich weiß keinen. Ja, ich wüsste auch keinen. Und darum dürfen wir uns unter unserem Herr heute versammeln. Ich begrüße euch zum heutigen Morgen. Ich kann Jesaja 44 lesen. Ja, es gibt keinen anderen Fels. Und er hat es uns verkündigt. Er ist der Erste und der Letzte. Er wird sein Wort erfüllen. Und darum dürfen wir auch einsteigen mit dem Lied 189. Mit Jauchzen freut euch. Wir haben alle Grund zum uns freuen im Herrn. Wir stehen auf, kurz zum Gebet. Ja, Herr, du bist König in alle Zeiten, Herr, und du bist da gewesen, bevor wir da gewesen sind. Du hast die Welt erschaffen und du bist der ewige Fürst, der ewige Friedenfürst über die Welt, Herr. Danke, dass wir dich dürfen kennen, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort, dass wir es dürfen lesen und studieren. Und danke auch für jedes Einzelne unter uns, der auch Gabe hat, um es auszulegen, wo du auch ausgerüstet hast für diesen Dienst. Danke dürfen wir aber auch selber uns ja, täglich mit deinem Wort befassen, Herr. Ja, Herr, du bist das Wort, Herr, und du bist der Anfang und du bist das Ende, Herr. Du wirst jeden Buchstaben erfüllen, wo dein Wort geschrieben ist. Ja, und so danken wir dir, dass wir in dir einen festen Fels haben, der nicht wankt. Und wir dürfen wissen, ja, dass der Grund, wo wir drauf laufen, darf, ja, dass der nicht einbricht. Ja, Herr, du hast gesehen, die letzte Woche, die sie ist, Herr, ja, für die hat sie uns ja, oftmals Kummer bereitet oder Sorgen gemacht, irgendwelche Umstände, Herr. Ja, Herr, aber doch bist du da gewesen und hast uns geholfen. Manchmal haben wir es, ja, haben wir es gesehen, haben wir es erkannt oder manchmal ist es einfach, hast du uns einfach unbewusst geholfen und durchgetragen. Und so dürfen wir jetzt heute auch da stehen, Herr, dir danken, dir loben mit, ja, mit Gebet, mit Singen, mit der Verkündigung von deinem Wort, mit der Gemeinschaft, die wir dürfen haben untereinander. Hilf uns, dass wir dürfen, ja, leuchtende Beispiele sein in dieser Welt, in dieser Gemeinde und an dem Ort, wo du uns einsetzt. Danke jetzt für den Morgen. Danke, dass du jedes Einzelne ausrüstet, auch aufzunehmen, dein Wort zu hören und zu verkünden. Amen. Wir nehmen Platz und würden nochmal zwei Lieder singen. Zuerst das Lied 107. Herr, weil mich festhält. Gut, ich schlage auf noch Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1 lesen wir im Vers 8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und im ähnlichen Sinn ganz hinein, im Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Oder in einer anderen Leseart lesen wir, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega, das sind ja die Ersten, schon der Erste und der Letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Und diese Buchstaben schliessen alle anderen Buchstaben mit ein. Somit zeigt der Name, Gottes Name, ich bin das A und das O, zeigt, dass er das Wort Gottes ist. Was er mit dem Alpha angefangen hat, führt er als Omega zu Ende. Er ist immer schon da gewesen und er wird immer da sein. Und er ist auch der, der wird kommen. Der da kommt. Er ist der Allmächtige, der alle seine Verheißungen und alle seine Pläne erfüllen wird. Christus wird alles bis auf den letzten Buchstaben erfüllen. So wie es Gott gesagt hat. Dazu möchte ich aufschlagen. Josua, Kapitel 21. Und da lesen wir im Josua 21, im Vers 45. Es fehlt nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israels verheißen hat. Alles war eingetroffen. Oder auch im Matthäus 5, Vers 17 und 18. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz, die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ja, schließlich ist er, der Herr, der Anfang vor allem und das Ende vor allem. Er selber hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist der ewige Gott. Er umspannt alles. Er steht als der Erste am Anfang vor allem und er steht noch da, wenn alles, was gsi ist, ja, vorbei ist. Er ist sowohl der Ursprung als auch das Ziel von der Schöpfung. Und da möchte ich noch Kolosser aufschlagen, Kolosser 1. Und lese Kolosser 1, 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ja, das kurz ein paar Gedanken einleitend zu unserem Herr. Er ist der Anfang, er ist das Ende und er ist der ewige Gott. Ich möchte noch mal zwei Lieder singen, bevor wir den Predigt hören.
Ja, wie gut, dass wir das wissen dürfen, was Richard weitergegeben hat, über die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Wenn wir denken, was in dieser Welt Bestand hat, was einmal so ist, kürzeste Zeit später ganz anders, wie schnell sich anders ändert und man sagt, es wird genau so kommen und das wird sein und am Ende ist alles völlig anders. Wir sind geprägt von diesem Stil. Und es ist so wichtig, dass wir uns prägen lassen vom Wort Gottes, wo wir wissen können, es wird jeder Buchstabe erfüllt, es wird alles genauso kommen. Gott wird alle seine Aussagen, Verheißungen bestätigen und es wird sich alles erfüllen. Das ist wichtig, dass wir auf das schauen, dass wir uns dessen bewusst sind. Es wird nicht doch ein bisschen anders kommen. Und es wird nicht doch plötzlich nach etwas anderen Gesetzen und Vorgaben beurteilt, als die Bibel das klar sagt. Es wird genau so alles beurteilt und erfüllt werden, wie wir das kennen von der Bibel. Das ist unsere Freude, unsere Zuversicht. Wir können uns verlassen auf das Wort Gottes. Ja, ich freue mich, dass wir noch weiterfahren dürfen zum Thema Heiligung. Ist ja eigentlich der Exkurs ausgehend von Lukas 21, von diesem Vers, dass wir beten sollen, würdig erachtet zu werden, dem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Und das hat sehr viel mit dem Thema Heiligung zu tun und darum scheint es mir angebracht, darüber da etwas zu verweilen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so zuverlässig ist, dass es auch bewahrt ist über all die Jahrhunderte. Es stimmt nicht, wie die Feinde, wie deine Feinde und die Feinde des Wortes Gottes immer wieder eintrichten wollen. Das kann doch nicht sein. Das hat sich doch über all die Jahrhunderte hier und da abgeschrieben, Fehler eingeschlichen. Das ist doch nicht mehr das Gleiche wie damals. Nein, du selber hast verheißen, dass dein Wort absolut bewahrt werden wird und in alle Ewigkeit und kein Strichlein davon zugrunde geht. Herr, was für ein gewaltiger, mächtiger Gott bist du. Wir danken dir, wir loben und preisen dich, dass wir dein Wort haben dürfen. Und sprich du zu uns, hilf du, dass wir es immer besser aufnehmen und verstehen können, dass es unser Leben prägt, Herr, und nicht der Stil dieser Welt uns prägt. Ich danke dir, du treuer Herr. Amen. Ich möchte heute zu Beginn eine bekannte Stelle lesen, und zwar aus der Einführung, aus dem Prolog des Johannesevangeliums. Dieses herrliche Schriftstück, das erste Kapitel von Johannes, vom Johannesevangelium. Und dort diese drei bekannten Verse lesen, Johannes 1, Vers 10 bis 12. Er war in der Welt. Wir wissen, wer gemeint ist, Christus, der verheißene Messias, der angekündigte, über Jahrhunderte angekündigte Messias Gottes. Und von ihm wird hier geschrieben. Er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Dieser unvorstellbare Gegensatz, dass Christus, der durch ihn die Welt geworden ist, er ist der Schöpfer dieser Welt. Es ist sein Eigentum, diese Schöpfung. Und er kam selber in die Welt. Wobei hier mit Kosmos im Neuen Testament sehr oft die von der Sünde verdorbenen, von Gott abgefallene Welt gemeint ist. Ja, in diese kam er. Genau in dieses gottfeindliche Territorium. Er kam oder er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte oder anerkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Jetzt ist nicht nur die Welt, sondern ganz spezifisch das Eigentumsvolk Gottes aus dem Alten Testament gemeint. Er kam genau dort zur Welt, in sein Eigentum, in das Eigentum Gottes. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Auch hier wieder dieser Gegensatz. Die große Mehrheit hat ihn abgelehnt. Aber es gibt die Menschen, die ihn erkannten und glaubten Und das öffnete die Tür zur Beziehung, zur Verbindung zum lebendigen Gott, so dass sie wiedergeboren wurden. Sie wurden zu Kinder Gottes. Ich möchte noch sagen, der Titel der heutigen Predigt heißt Heiligung, Gottes Werk geht weiter. Wenn wir diese drei Verse lesen, dann sagen sie uns aus, dass wer Christus als Sohn Gottes erkennt, wer ihn als Retter erkennt, derjenige, der sich selber als Opferlamm hingegeben hat, um die Sünden dieser verdorbenen Welt auf sich zu nehmen, darum kam er ja in das Seinige, in diese Welt, um diese Sünde selber sich aufzuladen und so dem Menschen Versöhnung mit Gott anzubieten. Wer also Christus als das anerkennt, als den anerkennt, der er ist und ihn aufnimmt, der wird von Gott gezeugt. Das Wort, das für Kind gebraucht wird, hier Kinder Gottes zu werden, es gibt verschiedene Wörter im Griechischen für Kind, und hier wird das Wort Tekna gebraucht. Und das heißt eigentlich der oder die Gezeugte oder das Geborene. Das ist ein Kind. Also, der wird von Gott selber gezeugt, geboren und damit eben ein Kind Gottes. Gott ist sein Vater. Und in der Persönlichkeit eines solchen Menschen, der ihn aufnahm, befindet sich nun neues Leben aus Gott. Nicht aus sich selbst, aus Gott, direkt aus Gott. Jakobus 1,18 lesen wir: nach seinem Willen, gemeint ist der Wille Gottes, nach Gottes Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Eine sehr wichtige und interessante Aussage. Wir werden durch Gott selber gezeugt. Und was braucht als Instrument, was braucht Gott dazu, damit wir gezeugt werden können? Besonders hohe spezielle Gefühle. Eine besondere Umgebung, eine mitreißende Veranstaltung. Nein, nein, nein. Gezeugt durch das Wort Gottes. Wiedergeboren wird man nur durch Gottes Gnade, durch Glauben und durch das Wort Gottes. Durch keine andere Methodik. So eine wichtige Aussage hier in Jakobus 1. Und jetzt ist dieses neue Leben, diese neue Natur in einem Menschen. Und dieses neue Leben muss wachsen und sich bewähren, genau wie ein Kind wachsen wird, ein natürliches Kind. Es muss sich bewähren in dieser Persönlichkeit, beziehungsweise im Alltag dieser Person, die ja immer noch auch die alte Natur in sich trägt, nämlich dieses vom Ego geprägte Wesen, vom Stolz der alten Natur und von ihrer Selbstgerechtigkeit, die keinen Gott als Retter und Erlöser braucht. Wie schrecklich ist das, das immer wieder zu erleben, dass dies der entscheidende Punkt ist, ob jemand in der Feindschaft gegen Gott bleibt oder ihn annimmt, ihn aufnimmt und ein Gotteskind wird. Das ist dieser Stolz des Menschen, diese Selbstgerechtigkeit, die Überzeugung, ich bin schon gut genug, ich brauche doch keinen Retter für meine Sünden. Das ist diese entscheidende Punkt, beobachten wir auch so tragisch jetzt bei unserem Bekannten, der in seinen letzten Lebenstagen steht. Aber er weiß es besser als die Bibel. Die Bibel ist nicht zuverlässig, ist nicht wahr. Gott gibt es nicht. Und wenn, dann bin ich gut genug. Ich habe das und das und das gemacht. Ich brauche ihn nicht als Erlöser. Dieses Wachstum, von dem wir gesprochen haben, dass das neue Leben wachsen und sich bewähren muss, dieses Wachstum im Glauben an Christus nennt die Bibel Heiligung und meint damit Folgendes: Die ganze Persönlichkeit des gläubig gewordenen Menschen, diesem von Gott wiedergeborenen, neu gezeugten Menschen, wird von Gott verändert und umgestaltet in das Wesen Jesu Christi. Und die ganz individuelle, einzigartige Persönlichkeit dieses Menschen ist nun nicht mehr geprägt vom Wesen und den Eigenschaften des Vaters der Lüge, dieser verlogenen Welt, sondern wird geprägt vom Wesen und den Eigenschaften Jesu Christi. Das ist eine andere Umschreibung von Heiligung. Wir wollen uns kurz überlegen, was braucht es denn, um zu wachsen im Glauben, beziehungsweise in der Heiligung? Es braucht, denken wir an ein kleines Kind, an ein Baby, es braucht die richtige Ernährung. Damit meinen wir geistliche Nahrung aus der täglichen Bibellese oder aus biblischer Belehrung und Predigt. Es braucht die richtige Nahrung und es braucht die richtige Umgebung, beziehungsweise die richtige Prägung, denn unsere Umgebung prägt uns eins zu eins. Es braucht Gemeinschaft mit Gott. Das gehört unabdingbar zur richtigen Umgebung. Gemeinschaft mit Gott, mit dem Herrn Jesus. Und zwar haben wir mit ihm Gemeinschaft im Wort, wenn wir die Bibel lesen, im Gebet. Und manchmal habe ich den Eindruck, diese zwei Dinge, die können auch wie verschmelzen. Indem wir im Zwiegespräch mit Gott die Bibel lesen. Das ist sehr empfehlenswert. Betend mit Gott im Zwiegespräch, Satz für Satz über das, was wir lesen. Mit ihm so betend die Bibel lesen. Das ist eine wunderbare Art, Gemeinschaft mit Gott zu haben. In dieser Umgebung sich zu befinden, geprägt zu werden von ihm. Und es meint auch die Gemeinschaft natürlich in der Gemeinde mit anderen Gläubigen. Das formuliert Apostel Johannes so wunderschön im 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, sagt er ihnen. Was wir als Augenzeugen gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, den Gläubigen, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, damit ihr mit teilhaben könnt an dem und dass wir so zusammen Gemeinschaft haben. Und dann dieser Nachsatz, unsere Gemeinschaft ist mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Das drückt genau das aus, was ich meine mit dieser richtigen Umgebung. Die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus, durch sein Wort, durch das Gebet und die Gemeinschaft untereinander, wie das auch im Hebräer 10, die Stelle möchte ich aufschlagen, so treffend formuliert ist, Hebräer 10, Vers 24 und 25. Wo auch betont wird, wie wichtig diese Gemeinschaft untereinander und in der Gemeinde ist. Lasst uns aufeinander Acht haben, Acht geben. Lasst uns aufeinander Acht geben. Da liegt sehr viel drin in dieser Formulierung. Ich denke nicht in erster Linie für mich, sondern für die anderen, für die Geschwister. Ich gebe Acht auf das, was für sie wichtig ist. Lasst uns doch aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wie schnell eilt dieser Tag uns entgegen, wo Christus, wo Gott eingreifen wird, direkt auf dieser Welt, wo Christus seine Gemeinde zu sich holen wird. Und schon damals hat der Schreiber gesagt, ihr seht doch, wie dieser Tag sich naht. Wie sehr können wir das heute sagen? Wie sehr gilt das für uns? Umso mehr, als wir diesen Tag herannahen sehen, wollen wir einander ermahnen, einander gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist die Umgebung der Gemeinde, der Gemeinschaft unter den Gläubigen, unter den Geschwistern. Aber mit der richtigen Umgebung oder Prägung, die so wichtig ist für unser geistliches Wachstum, ist auch noch etwas anderes gemeint. Was ist auch noch sehr wichtig in Bezug auf die richtige Prägung und Umgebung? Es ist elementar wichtig, dass wir uns auch trennen. Trennen von falschen, destruktiven Beziehungen. Von einem Umfeld, das uns zum Antigöttlichen, zum Bösen und zur Sünde hin prägt. Wir müssen uns dringend trennen davon, wenn wir merken, dass wir in einem solchen Umfeld noch mit drinstecken. 1. Korinther, dazu gibt es viele Verse, ich möchte lesen 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das könnte man auch übersetzen mit schlechte Beziehungen oder schlechte Verbindungen verderben eine gute Gesinnung. Darum ist es so wichtig, dass wir uns davon trennen. Auch 1. Thessalonicher 5, 22, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Entwickelt ein Feingespür für das Böse, für das, was nicht richtig ist. Wir können uns nicht in diesem Schlamm dieser Welt aufhalten, uns dem immer aussetzen, sei es an den Medien, am Fernsehen, Filmen und so weiter. Das ist nicht möglich und geistlich wachsen. Denn diese Umgebung prägt uns. Wir müssen uns klar trennen, wenn wir Christus gehören wollen. Und es gehört auch dazu, zur richtigen Umgebung, unsere Beziehung mit Gott im Reinen behalten, geklärt halten, dass wir Bußfertigkeit haben, ein feines Gewissen und rasch Buße tun, wenn wir sehen, dass wir übertreten haben, dass wir gesündigt haben, dass unsere Beziehung mit Gott gestört ist. Aber ebenso unsere Beziehungen mit unseren Nächsten müssen im Reinen und geklärt sein. Denn ungeklärte Beziehungen, Schuld und fehlende Vergebungsbereitschaft sind ein großes Hindernis für geistliches Wachstum und damit für die Heiligung. Ein großes Hindernis. Gott aber wird die Heiligung vollbringen. Mit der richtigen Ernährung und im richtigen Umfeld wird Gott wird sie vollbringen, die Heiligung seiner Kinder. Und zwar durch diese herrlichen Ausdrücke, die die Bibel braucht, durch die Metamorphose, die Umgestaltung und durch die Neumachung von Grund auf, die Anakainosis. So wird Gott an uns die Heiligung vollbringen, wenn wir denn ihn auch machen lassen und Ja sagen zu seinem Verändern und Wirken an unserer ganzen Persönlichkeit oder wie die Bibel spricht, an unserem Wesen, nämlich an Geist, Seele und Leib. Und es ist so nötig, dass wir ihm unser ganzes Leben, eben Geist, Seele und Leib, zur Bearbeitung, zur Neumachung von Grund auf ihm überlassen. Das meinen wir, wenn wir von Ganzhingabe sprechen, von vollständiger Hingabe an Christus. Das ist die Voraussetzung, dass Gott die Heiligung an uns vollbringen kann. Er wird sie nicht vollbringen und wir leben unser eigenes Leben. Und wir haben viele Gebiete in unserem Leben, die wollen wir nicht hingeben an Christus. Gott kann so die Heiligung nicht vollbringen, auch wenn er alles tut. Aber wir müssen uns ihm überlassen. Das haben wir ja gelesen, das wollen wir noch einmal lesen, diesen wichtigen Vers in 1. Thessalonicher 5, 23. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, möge euch durch und durch heiligen und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt sein bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Dort in diesem Moment, wenn er wiederkommt, das ist der Moment für diejenigen Gläubigen, die schon gestorben sind, wo sie auferstehen werden. Und für die, die noch leben werden, vielleicht gehören wir dazu. Die Chance ist sehr groß. Für uns ist es der Moment der Entrückung, wo Christus uns als seine Braut zu sich nimmt. In diesem Moment möge es so sein, und wird Gott dafür sorgen, dass unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, bewahrt geblieben ist. Und dazu untadelig. Das, kannst du dir das vorstellen? Du in deinem ganzen Wesen, Geist, Seele und Leib, untadelig. Amemphos, das bedeutet, es findet sich kein einziger Anklagegrund. Es findet sich keine Narbe, kein Flecken. Untadelig ist das Ziel der Heiligung, die Gott an dir und mir ausführen, vollbringen möchte. Ist immer wieder fast nicht fassbar für unseren menschlichen Verstand. Aber das Wort Gottes sagt es und ich glaube ihm hundertprozentig. Diese Vers haben wir das letzte Mal kurz angetönt. Man kann sagen, er hat drei Teile. Er sagt, was Gott getan hat, indem Gott angesprochen wird als der Gott des Friedens. Gott hat Versöhnung, Rechtfertigung vollbracht, möglich gemacht. so dass wir durch den Glauben gerechtfertigt worden sind, durch das Blut Jesu Christi, und nun Frieden haben mit Gott. Das ist hier gemeint, wenn da steht, er selbst aber der Gott des Friedens, der Versöhnung und Rechtfertigung und damit Frieden mit ihm und mit uns geschaffen hat. Das ist der erste Teil dieses Verses. Der zweite Teil sagt, was er tut. Nämlich, er will uns heiligen. Und zwar vollständig heiligen. Durch und durch. Und der dritte Teil des Verses sagt, was einmal sein wird, sein soll, in diesem ganz bestimmten Moment, wie er hier genau definiert ist. Bei der Wiederkunft Jesu Christi sollen wir in diesem Zustand sein, wie er hier beschrieben ist. Anhand dieser Formulierung, wenn da steht, durch und durch erheilige euch, durch und durch, beziehungsweise vollständig. Daran merken wir oder macht die Bibel deutlich, dass es sich um einen Prozess handelt. Ich bin so dankbar dafür, dass ich nicht in einem einzigen Moment geheiligt sein soll und bereit, dass Christus wiederkommt, sondern dass es ein Prozess ist, der nicht aufhört bis zu dem Moment, wo er wiederkommt. Genauso wie ja auch die Erziehung eines Kindes ein Prozess ist. Ja, wir wünschten es uns eigentlich schon. Stellt euch vor, wir könnten an einem einzigen Tag unser Kind erziehen und es wäre erzogen. Wow, aber das ist völlig unrealistisch. Es dauert eine lange Zeit. Es ist ein Prozess. Harte Arbeit, die Erziehung eines Kindes. Und auch die Heiligung, die Gott an uns vollbringt, ist ein Prozess, vom Beginn unseres neuen Lebens bis zum Moment, wo er uns holt oder wo wir auferstehen werden. Die Heiligung bedeutet nicht nur Veränderung, Umgestaltung, sondern Heiligung meint eben auch die Erziehungsschule Gottes, beziehungsweise die Jüngerschaft, die Nachfolge unserem Herrn Jesus Christus nach. Auch das ist Heiligung, die Veränderung. Und daraus wird deutlich, dass zwar einerseits Gott selber unsere Heiligung vollbringt, dass aber andererseits wir Verpflichtungen haben und diese im Gehorsam Gott gegenüber erfüllen sollen. An der Erziehungsschule Gottes müssen wir aktiv teilnehmen wollen. Und ebenso müssen wir die Jüngerschaft aktiv praktizieren wollen. Das ist die Voraussetzung, um von Gott durch und durch geheiligt zu werden, um ans Ziel anzukommen, um auf dem schmalen Weg der Nachfolge zu gehen. Das ist eigentlich völlig verständlich und gut nachvollziehbar, dass wir wollen, dass Gott uns führt und verändert. Aber nun wollen wir zuerst verstehen, was Gott an uns tut, wenn er uns heiligt, beziehungsweise umgestaltet in das Wesen Jesu Christi. Das letzte Mal haben wir schon gesehen, dass Gott unseren Geist heiligt. Hier steht euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Wir haben, oder durch die Wiedergeburt ist unser Geist wieder zu dem geworden, wozu Gott ihn ursprünglich gegeben hat. Wir wissen, als Gott Adam bildete aus dem Erdboden, hat er ihm seinen Geist eingehaucht. den Geist gegeben. Und Adam wurde zu einer lebendigen Seele, heißt es. Und mit dem Sündenfall ist der Geist des Menschen sofort erstorben. In welchem Sinn erstorben? Für das, was er eigentlich gesetzt war, nämlich Empfänger zu sein. Dass er mit Gott, dass der Mensch mit Gott kommunizieren kann. Unser Geist ist der Empfänger für Gottes Einwirken auf uns, für sein Reden zu uns durch sein Wort. Er ist der Empfänger. Und dieser Empfänger ist beim natürlichen Menschen tot. Und durch unseren lebendig gemachten Geist haben wir das neue Leben empfangen. Das Leben Jesu Christi, das empfangen wir durch diesen Geist, der durch die Wiedergeburt lebendig geworden ist in uns. Und unser Geist ist auch der Sitz unseres Glaubens. Wir glauben in unserem Geist und nicht in unserer Seele, in unseren Gefühlen. Nein, der Geist ist der Sitz unseres Glaubens. Und durch die Heiligung des Geistes können wir erst geistlich wachsen und im Glauben wachsen. Das bedeutet, dass unser Empfänger immer feiner und sensitiver eingestellt wird für Gottes Führung, für Gottes Reden und Wirken an uns. Das ist, was passiert in der Heiligung unseres Geistes. Auch ist ja unser Geist der Empfänger der Liebe Gottes. Wir empfangen die Liebe, die Agape-Liebe Gottes mit unserem Geist. Und diese Liebe wird ausgegossen und befindet sich dann in unserem Innersten, in unserem Herzen, nämlich durch den Heiligen Geist. Sagt Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir können die Liebe Gottes nur mit unserem lebendig gemachten Geist empfangen. Und wiederum dürfen wir wachsen durch die Heiligung in dieser Liebe Gottes und damit auch in der Erkenntnis der Liebe Jesu Christi. Darüber spricht ein herrlicher Abschnitt in der Bibel, wo wir später mal darüber sprechen wollen, Epheser 3, 14 bis 21. Unsere Liebe wächst, gerade auch durch die Heiligung. Das ist die Veränderung, die passiert, dass die Liebe zu Gott, die Agape-Liebe, die uns vorher völlig fremd war, dass die in uns wächst. Und das hat Auswirkungen. Sollte das nicht Auswirkungen haben? Wenn ein Mensch mehr und mehr erfüllt wird mit der Liebe Gottes, das wird Auswirkungen haben auf die ganze Umgebung. Aber auch unsere Seele will Gott durch und durch heiligen. Eben, er heilige euch, euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib. Auch unsere Seele will er durch und durch heiligen. Denn es ist so, dass durch die Sünde und durch die Prägung mit der Verdorbenheit dieser gottfeindlichen Welt wird die Seele oft besonders stark deformiert. Beobachten wir das nicht alle tagtäglich? Wie stark die Seelen der Menschen deformiert sind. Und man kann nur sagen, wohl dem Menschen, der schon früh ein Eigentum Christi wird und sich von Gott heiligen und prägen lässt und nicht vom Wesen dieser Welt, von Satan selber schlussendlich. Er ist nur ein Mörder. Er hat nur ein Ziel, möglichst viele Menschen umzubringen. und mit sich zu ziehen in das Verderben. Das ist das oberste Ziel des Feindes Gottes. Und ganz besonders hat er es auf die jungen Menschen abgesehen. Wie wohl dem Menschen, der schon früh ein Eigentum Christi wird. Die Seele ist Sitz unserer Gefühle, unseres Willens und unseres Denkens. Mit Denken ist unsere Gesinnung auch gemeint. Alles, was mit dem Denken zusammenhängt. Und das Denken und Fühlen wiederum bestimmt unser Wollen und unsere Wünsche. Das ist alles direkt verknüpft in unserer Seele. Wie wichtig, dass wir unsere Seele von Grund auf von Gott neu machen lassen, eben heiligen lassen. Und diese Heiligung unserer Seele, das ist so herrlich. Wisst ihr, was das bewirken wird? Es wird bewirken, dass wir mehr und mehr den Willen Christi, die Gesinnung Christi und die Empfindungen Christi haben. Das ist das Resultat der vollständigen Heiligung unserer Seele. Wir wollen das, was Christus will. Und wir denken und sind gesinnt wie Christus. Und wir fühlen und empfinden, wie Christus empfindet. Ich finde das wunderbar und sehr motivierend. Und noch ein Punkt ist so wichtig, dass sich unsere Seele auch immer wieder dem Geist unterordnet. Und das geschieht, weil die Seele hat die Eigenschaft, dass sie sich immer aufschwingt in unserer Persönlichkeit, gerade in unserer alten Natur. Die Seele will sich immer aufschwingen, eben ihre Wünsche, ihre Gefühle. Das ist immer sofort zu oberst. Wenn wir Kinder Gottes werden, wird sich das ändern. Wenn wir uns der Heiligung durch Gott aussetzen, wird sich das ändern. So wird sich die Seele dem Geist unterordnen. Und das geschieht ganz besonders durch Gottes Wort. Hebräer 4 spricht ja davon. Hebräer 4, Vers 12 möchte ich lesen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Gerade auch eben in der Heiligung ist es lebendig und wirksam an uns. Gott heiligt uns durch sein Wort. Er braucht sein Wort dazu. Und da steht über dieses Wort, über die Bibel, sie ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark auch als Bein. Eigentlich heißt es sowohl Gelenk als auch Mark. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist genau dieser Gedanke. Die Seele hat sich dem Geist unterzuordnen. Sie hat sich nicht einzumischen in den Geist und einzuwirken auf unseren Glauben. Unser Glaube, der Sitz unseres Glaubens ist in unserem Geist. Und da hat nicht die Seele und die Gefühle und die Wünsche dieser Seele, sich einzumischen in den Glauben. Und das Wort Gottes, was tut es? Es offenbart das. Und es trennt ganz klar zwischen Geist und Seele. Das Wort Gottes hilft uns darin, dass unsere Seele sich dem Geist unterordnet. Denn wenn jemand sich von seiner Seele und nicht vom Geist führen lässt, dann wird er oder sie mit Sicherheit in die Irre geleitet. Das ist nicht anders möglich. Und nur so, nämlich wenn eben der Geist die Oberhand über die Seele hat, nur so können wir auch dann mit unseren Gefühlen tiefe Freude über Christus und über unsere Beziehung zu ihm empfinden. Nur so ist es möglich, in diese tiefe Freude, in den Frieden, in der Beziehung zu unserem Gott zu kommen. Wenn der Geist die Oberhand hat über die Seele. Ich bin ganz sicher, dass auch eine sehr deformierte und geschädigte Seele eines Menschen, der an Christus gläubig geworden ist, ganz heil werden kann und werden wird, gemäß dieser Verheißung 1. Thessalonicher 5, 23. Amentos, untadelig. Und zwar nicht durch irgendwelche menschlichen Techniken und Psychotherapien, sondern weil Gott allein einen Neubau von Grund auf bewerkstelligen kann, nämlich die Heiligung. Eben dieses herrliche Wort, am Ziel wird es sein, amemptos, untadelig. Memphomai, das Verb heißt, einen Fehler finden oder einen Flecken finden oder eine Narbe finden. Amemptos, untadelig, wird Gott uns machen, bis zum Schluss. Ich möchte hier aufhören, die Zeit vergeht immer so schnell, bevor wir mit der Heiligung unseres Leibes dann weiterfahren möchten, das nächste Mal. Wir werden sehen, wie wichtig dieser Punkt auch ist, die Heiligung unseres Leibes. Und es geht bei der Heiligung des Leibes anders als beim Geist und der Seele, die in diesem Prozess kontinuierlich von Gott verändert werden. Aber auch unseren Leib heiligt er. Aber trotzdem wird er alt und krank und stirbt. Trotzdem ist er der Verwesung ausgesetzt, unser Leib. Wir werden mit der Wiedergeburt, haben wir nicht einen zunehmend unsterblichen Leib. Nein, wir werden das sehen, wir haben es auch in den Bibelschulabenden gesehen, über die Auferstehung, über die Verwandlung, 1. Korinther 15, wie wichtig das ist, die Heiligung unseres Leibes. Denn unser Leib ist unser Kapital. Mit unserem Leib gehen wir, wenn Gott uns ruft. Mit unserem Leib handeln wir, tun wir die Werke, die Gott zuvor für uns gewirkt hat, bestellt hat. Mit unserem Leib, mit unseren Händen beten wir. Wie wichtig ist das Kapital unseres Leibes, eines geheiligten Leibes, der jetzt ein Werkzeug ist, um Gott zu dienen. Vorher war er ein Werkzeug, um den Lüsten der Sünde und den Wegen dieser Welt zu dienen. Und jetzt hat sich alles verändert. Ein wichtiger Teil, die Heiligung unseres Leibes. Wir werden sehen auch, wie wichtig da Römer 12 ist. Das möchte ich lesen, diese zwei bekannten Verse, und damit abschließen. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder oder Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wohl dem Menschen, der den Willen Gottes tut. Er wird mit Sicherheit die schrecklichste aller Erfahrungen, die ein Mensch, ein religiöser, vielleicht in Anführungsstrichen gläubiger Mensch machen kann, die schrecklichste Erfahrung, von Christus einmal die Worte zu hören: Weg von mir, ich kenne euch nicht. Denn wer den Willen Gottes tut, den kennt er, der geht ein in das Reich Gottes. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so zuverlässig ist. Wir danken dir, Herr, dass wir mehr und mehr diese Zusammenhänge verstehen dürfen mit dem geistlichen Wachstum, mit dem Werk, das du da an uns tust, himmlischer Vater. Ja, dein Werk an uns geht weiter mit jedem Tag und du stellst uns vor, was das Ziel ist. Aber du zeigst uns auch, wie nötig es ist, dass wir uns dir ganz überlassen. Herr, gib du einem jeden von uns Gnade, das zu realisieren, das zu umzusetzen. Wir können uns nicht heiligen. Wir können nichts anderes tun, als uns dir hingeben, dir die Erlaubnis geben, dass du dein Werk tust an uns, Herr. Und wir danken dir, dass wir einmal bei dir sein dürfen, in diesem Zustand, den du verheißen hast, untadelig und vollkommen wiederhergestellt in unserer ganzen Persönlichkeit, dass wir uns freuen dürfen über dein Werk an uns, Herr, auch wenn es manchmal eben schwierige Erziehungswege sind. Aber es ist zu unserem Besten. Hilf uns, Ja zu sagen, auszuharren, dir ganz zu vertrauen, Herr. Wie gut, dass wir dich haben dürfen. Komm und bleibe du mit uns und segne, bewahre ein jedes. Gib Gelingen in unserem Alltag, Herr. Gib aber auch den Aufblick zu dir in allem und das Ausschauhalten nach deiner Wiederkunft. Amen.
Von dieser Heiligung redet auch das Lied, das wir noch möchten singen, das Lied 170. Es geht ja darum, dass unsere eigene Stimme stille wird, damit wir seine Stimme dürfen hören. Und jetzt die zweite Strophe singen wir dann auch: Bringe alles eigene Wollen in mir zur Ruhe und meines Lebensfragen entscheide du. Ich möchte das Lied noch singen, das Lied 170. Wir würden aufstehen und ich würde uns mit zwei Stellen lesen. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass uns deine Gnade zur Hilfe kommt. Danke, dass du uns gerettet hast, dass du uns einen Ausweg geschaffen hast. Danke, Herr, dass du ja, am Kreuz gestorben bist und dass du dann aber lebendig geworden bist. Dass du uns vorangegangen bist, um uns Wohnungen zu bereiten. Ja, Herr, wir dürfen diesen vorbereiteten Wegen wandeln, Herr, und du hilfst uns auch in dieser Zeit, in dieser Heiligung, uns zu bewähren, Herr. Und ja, Herr, du bist gekommen, damit du das Gesetz kannst erfüllen. Ja, Herr, wir danken dir dafür, dass du das A und das O bist, dass du der Erste und der Letzte bist, wo genau das Wort ist und wo du in dir das Gesetz ertragen hast und erfüllt hast. Ja, und so danken wir dir, dürfen wir dir jetzt nachgehen, Herr. Danke, hilfst du uns auch in den kommenden Wochen, uns auf das zu berufen auch und uns auf das auch in Dankbarkeit zu besinnen. Danke, Herr, dass du mitkommst mit uns. Du möchtest jedes Einzelne begleiten. Du weißt jeden Alltag, der vor uns ist, jede Mühe, Not, die wir vielleicht auch werden antreffen. Ja, Herr, aber du hast es gesagt, dass du uns nicht im Stich lässt, auch in einem finsteren Tal bist du da. Danke, Herr, kennst du unsere Wege und kommst du mit uns mit. Amen.